Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer.
Herzlich willkommen von uns dreien. Das sind auch Oka Gundel mit dem Sport und Jens Riewer mit den Nachrichten.
Guten Abend.
Und hallo auch von mir.
Übermorgen bekommt das Land eine neue Regierung. Die Ministerinnen und Minister von CDU und CSU sind schon bekannt. 7 Posten sind aber noch zu besetzen, und zwar von der SPD. Als gesetzt gelten bislang nur Lars Klingbeil als Vizekanzler und Finanzminister und Boris Pistorius, der wohl Verteidigungsminister bleiben wird. Der bisherige Arbeitsminister Hubertus Heil hingegen ist aus dem Rennen. Auch für das Amt als Fraktionschef hat er heute mitgeteilt. Das soll nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios zukünftig der jetzige Generalsekretär Matthias Mirsch übernehmen. Morgen Vormittag, wenn Union und SPD den Koalitionsvertrag unterschreiben werden, geben die Sozialdemokraten ihr Personal für die künftige Regierung bekannt. Und die hat dann sofort große Themen auf dem Tisch. Eines der größten, vor allem aus Sicht der Union, die Asylpolitik. Frank Jahn.
Kontrolle an der Grenze zu Österreich im bayerischen Kiefersfelden am Freitagmorgen. Ein 23-jähriger Marokkaner kommt ohne Papiere, ohne Gründe für Asyl zu nennen. Die Bundespolizisten bringen ihn zum Zug zurück nach Österreich. Eine sogenannte Zurückweisung. Mehr Grenzkontrollen und Zurückweisungen kündigt der künftige Innenminister im ARD-Bericht aus Berlin an. Auch bei Menschen, die Asyl suchen.
Wir werden auch an dieser Stelle Zurückweisungen vornehmen. Das hat allerdings sehr unterschiedliche Qualitäten. Das wird man nicht bei vulnerablen Gruppen durchführen, sondern da wird man das in einigen Fällen beginnen. Und das ist ein Prozess.
Nachbarn wie Österreich und Polen hatten zuletzt die Pläne kritisiert und abgelehnt. Für die Umsetzung ist das ein Problem, macht Migrationsforscher Knaus klar. Das Thema könne die Merz-Regierung nicht allein an der Grenze lösen.
Erwartungen zu wecken und sie zu enttäuschen, ist politisch nicht klug, nützt Deutschland nichts und ermutigt nur die, die mit radikalen Lösungen, nämlich raus aus Schengen, raus aus der EU, raus aus dem Respekt für das Europarecht, derzeit erstaunlich stark punkten.
Und es gibt noch ein Problem, das Personal. Denn mehr Bundespolizisten könne die neue Regierung zwar sofort an die Grenze verlegen, so die Gewerkschaft, aber die fehlten dann erstmal woanders.
Deshalb schlage ich, Herr Dobrindt, ganz glasklar vor, mindestens 3.000 Tarifbeschäftigte in die Bundespolizei einzustellen, die dann nämlich die Beamtinnen und Beamten von den vollzugsfremden Aufgaben entlasten. Also die ganze Aktenbearbeitung, die Datenerfassung.
Woher kommt das Personal? Wie will man sich mit den Nachbarn in Europa einigen? Das muss die neue Regierung rasch klären. Denn schon am Mittwoch will sie für mehr Grenzkontrollen und Zurückweisungen sorgen.
Israel plant eine erneute Offensive im Gazastreifen. Das kündigte am Abend der Armeechef an und gab gleichzeitig bekannt, Zehntausende Reservisten würden aus diesem Grund einberufen werden, um, wie es heißt, die noch in den Händen der Hamas befindlichen Geiseln zu befreien und die Terrororganisation zu besiegen. Die Ausweitung der Offensive dürfte aber auch dazu führen, dass sich die ohnehin katastrophale humanitäre Lage der Gaza-Bewohner weiter verschlechtert. Pia Steckelbach.
Verwüstung nach einem israelischen Luftschlag gestern in Khan Yunis im Süden des Gazastreifens. Mehrere Menschen sind hier getötet worden. 2 der Opfer, ein Hochzeitspaar. Die Angehörigen sind fassungslos. Warum schaut uns jeder zu? Sie waren gerade 2 Tage lang verheiratet. Welche Schuld tragen sie? Was haben sie getan? Die Lage im Gazastreifen wird immer katastrophaler. Seit mehr als 2 Monaten lässt Israel keine Hilfslieferungen hinein und bombardiert Gaza immer wieder aus der Luft. Nun will Israel den Krieg noch intensivieren. Laut Generalstabschef sollen Zehntausende Reservisten einberufen werden. Am Abend tagt das Sicherheitskabinett dazu. Premierminister Netanyahu bekräftigt heute in einer Videobotschaft, Ziel sei weiterhin, die Hamas zu zerstören und die Geiseln zu befreien. Viele Angehörige glauben aber längst nicht mehr, dass es bei dem Krieg um die Geiseln geht. Ich appelliere an den Generalstabschef. Sie dürfen keine Militäroperation anordnen, die Geiseln tötet. Das ist illegal. Wir fordern von Ihnen vollen Einsatz für die Geiseln.
Anachnu dorshim imcha mechuyavut melea lachatufim.
Heute Morgen am Flughafen Ben-Gurion bei Tel Aviv. Alarm. Wenig später schlägt hier ein Geschoss ein. Luftabwehrsysteme schaffen es nicht, es abzufangen. Mehrere Menschen werden leicht verletzt. Es ist eine Rakete der jemenitischen Houthi-Miliz. Immer wieder greift sie Israel an, begründet es mit Solidarität mit den Palästinensern in Gaza. Netanyahu kündigt Vergeltung an. Die USA operieren in Abstimmung mit uns gegen die Houthis. Wir werden nicht mit einem Knall fertig sein. Es wird Knallereien geben. Ein Zeitpunkt für Israels Gegenschlag im Jemen? Offen. Auch wann die Offensive in Gaza ausgeweitet wird, ist nicht klar. Entspannung ist nicht abzusehen.
So, und jetzt mehr Nachrichten in aller Kürze mit Jens.
In Rumänien liegt der Rechtspopulist Simion bei der ersten Runde der Präsidentenwahl klar vorn. Nach Auszählung eines Großteils der Stimmen kommt er auf etwa 40%. Hinter ihm folgt der Kandidat der proeuropäischen Koalition Antonescu mit 21%. Die Entscheidung über ein neues Staatsoberhaupt fällt in einer Stichwahl in 2 Wochen. Der erste Wahldurchgang im November war annulliert worden wegen mutmaßlicher Wahlbeeinflussung durch Russland. Im ehemaligen Konzentrationslager Dachau ist an die Befreiung durch US-Truppen vor 80 Jahren erinnert worden. Zu der zentralen Gedenkfeier kamen 1800 Gäste aus aller Welt, unter ihnen Überlebende und der ehemalige US-Soldat Bad Gas. Der 100-Jährige sagte, erst als wir die Tore von Dachau öffneten, wurde uns wirklich klar, wofür wir gekämpft hatten. Im NS-Lager Dachau starben fast 42.000 Menschen. Mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel ist in Hannover der evangelische Kirchentag zu Ende gegangen. Die Veranstalter zogen eine positive Bilanz. Seit Mittwoch hatten zehntausende Teilnehmer gemeinsam ein Glaubensfest gefeiert und über aktuelle politische und gesellschaftliche Fragen diskutiert. Der nächste Kirchentag findet in 2 Jahren in Düsseldorf statt.
Und damit zum Sport und zum Fußball und Ocker zum neuen deutschen Fußballmeister.
Ja, und das ist mal wieder nach einem Jahr Pause der FC Bayern München. Weil Leverkusen in Freiburg nur unentschieden spielte, ist Bayern neuer deutscher Sofameister sozusagen. Wobei zumindest Teile der Mannschaft nicht auf dem Sofa, sondern in einem Gourmet-Restaurant das meistermachende Spiel verfolgten. Dort zum Beispiel feierte Harry Kane den ersten Titel in seiner langen Karriere. Harry Kane, also endlich Champion. Joshua Kimmich und Vincent Kompany haben wir auch gerade gesehen. Der verletzte Manuel Neuer dagegen stand an diesem Sonntagabend wohl selbst am Herd. Meisterfeier mit Spargelrisotto, postete er. Jeder so, wie er mag. Äußerst unaufgeregt zeigte sich die Meisterstadt selbst. So sah es auf der Münchner Leopoldstraße aus, nachdem die Bayern zum 34. Mal deutscher Meister geworden sind. Autokorso Fehlanzeige. Die Bayern, also zurück an der Macht, zurück auf dem Thron der Fußball-Bundesliga und zwar vorzeitig. Warum? Weil eben Leverkusen, der Doublesieger aus der vergangenen Saison, heute nicht gewinnen konnte.
Nachdenklich. Xabi Alonso und seine Leverkusener. Gefeiert für die späte Aufholjagd, die Mini-Chance auf die Meisterschaft aber dahin. Daher Glückwünsche Richtung München.
Ich glaube, wir müssen fair genug sein, um auch gratulieren zu können. Wir haben eine hervorragende Saison gespielt. Wir haben es probiert bis zum Schluss, hat nicht gereicht. Und deshalb gratuliere an Bayern München.
Wir hatten Momente in der Saison, wo wir die Chance hatten, dran zu kommen. Die haben wir nicht genutzt und deswegen Glückwunsch an Sie.
Nach 3 Siegen in Folge Freiburg in Rot im heimischen Stadion sehr selbstbewusst und fußballerisch besser. Die 44. Minute Maximilian Eggestein kurz verzögert und dann vollstreckt. Ein Traumtor zum 1:0. 100 Stundenkilometer schnell von Buendia, noch ganz leicht abgefälscht. Der Sportclub mit verdienter Pausenführung auf Kurs Champions League, die Fans euphorisiert. Zu Beginn der zweiten Hälfte zunächst ein ähnliches Bild. Freiburg mutiger, offensiver, gefährlicher, Flanke, Doan, Kopfballmann, Sambi, 2:0, 49. Minute, der Freiburger Doppelschlag. Piero Hincapié mit der entscheidenden Berührung fälscht den Ball ins eigene Tor ab. Passend bis dahin. Leverkusen Flop, Freiburg Top. Bis zur 82. Minute. Ein biederes Bayer bis zu diesem Zeitpunkt ohne Schuss aufs Tor. Nationalspieler Florian Wirtz mit einer Einzelleistung und präzisem Abschluss. Das 1:2 aus Leverkusens Sicht. Das 10. Saisontor des Ausnahmespielers lässt auch Alonso noch mal hoffen. Ein letztes Aufbäumen bei Bayer, das sich mit späten Toren ja bestens auskennt, in der 3. Minute der Nachspielzeit durch Jonathan Tah tatsächlich noch das späte 2:2 in seinem 400. Pflichtspiel für Bayer. Freude und tiefe Enttäuschung dicht beieinander.
Das war unsere beste Saisonleistung. Genau wie wir uns das vorgestellt haben, gemeinsam mit unseren Fans, haben wir es geschafft, eben so zu verteidigen, so zu spielen, so in Führung zu sein. Und es ist ja das oberste Regal der Bundesliga, die höchste Qualität. Da reichen 2 Chancen. Ich glaube, mehr haben wir nicht zugelassen. Das ist dann hart.
Als Tabellenvierter hat der SC Freiburg aber weiter gute Chancen auf die Champions League.
Ja, und das wäre was auch für den Streich-Nachfolger Julian Schuster. Ja, so begehrt die Plätze in der Champions League, weil sie eben einfach auch viel Kohle bringen. Und die winkt auch den Frankfurtern. Für die Eintracht gab es heute ein 1:1 in Mainz.
Mainz und Frankfurt, 50 Kilometer auseinander, ein Nachbarschaftsduell und zwar ein kerniges. Es geht ja um viel. Das Unentschieden hilft eher Frankfurt, sich für die Champions League zu qualifizieren, als Mainz für Europa.
Wir wollten hier den letzten Schritt machen. Das haben wir nicht geschafft, weil Mainz es einfach gut gemacht hat. Es ist sehr, sehr schwer hier zu spielen. Sie haben uns eine sehr intensive Spielweise aufgezwungen.
Das Spiel startet mit einem Schockmoment für Mainz. Dominic Kor verletzt sich ohne Fremdeinwirkung schwer am linken Knie. Muss raus. Schlechte Nachricht für 05-Coach Bo Henriksen. Seine Laune wird nicht besser. Die Frankfurter mit der Führung. Rasmus Christensen, 16. Minute. Schnell umgeschaltet, cool abgeschlossen. Großchancen sind dann Mangelware, es passiert trotzdem viel. Leider nichts Schönes. Frankfurt-Fans schmeißen mit mehreren Sachen, eine Stange und ein Gegenstand, treffen Schiri-Assistent Robert Wessel. Der bleibt trotzdem cool, macht kein großes Ding daraus. Respekt. 0:1, der Halbzeitstand. Mainz kommt mit sehr viel Energie aus der Pause und Jonathan Burkhardt trifft. Der Ausgleich in der 57. Minute. Nach all den Schlechten endlich ein Glücksmoment für Henriksen. Es ist ein Hüfttreffer und das 16. Saisontor für Burkhardt. Vereinsrekord. In der Schlussphase haben beide Teams die Riesenchance auf den Sieg. Am Ende geht das 1:1 im Nachbarschaftsduell in Ordnung.
Ja, und dann schauen wir noch zu einem anderen Spannungsfeld. Gewinner des Spieltags im Abstiegskampf, das ist Holstein Kiel. Da klappert noch was bei den Störchen. Nach dem 3:1-Sieg in Augsburg ist für den Aufsteiger der Relegationsplatz in Sicht. Alexander Bernhardsson war es ja, der dem Aufsteiger aus Kiel im Sommer das allererste Bundesligator in der Vereinsgeschichte schenkte. Heute schenkte der Schwede dem Verein fast im Alleingang Hoffnung auf den Klassenerhalt.
Was für ein Feiertag für Holstein Kiel in Augsburg und vor allem für den Schweden Alexander Bernhardsson. Es ist von Anfang an ein flottes Spiel. Beide Mannschaften suchen ihr Glück in der Offensive. Gigovic Schuss kratzt Mazzima gerade noch so von der Linie. Der direkte Gegenangriff der Augsburger. Top-Torchance für Mert Kömür. Thomas Dähne reaktionsschnell. Dann wird diskutiert. Spielt Mazzima erst den Ball, trifft dann seinen Gegenspieler Bernhardsson oder umgekehrt? Sieht eher nach ersterem aus, die Szene wird überprüft und die Entscheidung bleibt. Schiedsrichter Osmas gibt Elfmeter. Der Japaner Shuto Machimo pustet einmal tief durch und trifft. 0:1, die Kieler führen. Die 1000 Mitgereisten finden es richtig gut und auch die Kieler Chefetage nimmt diese Elfmeterentscheidung gerne mit. Dann allerdings ein Schockmoment. Machino knickt um, Knöchelverletzung. Der Top-Torjäger kann nicht weiterspielen. Seine Kollegen lassen sich nicht beirren. Traumpass von Skripski. Über den halben Platz, Zentimeter genau in den Lauf von Bernhardsson. Der wird erst noch geblockt, aber sein Kopfball-Lob ist dann genial. 0:2. Die Kieler kommen in der Endphase der Saison mal so richtig in Fahrt. Keine Chance für Augsburgs Torhüter Finn Dahmen. Sein Kollege auf der anderen Seite, Thomas Dähne, hat heute mehr Erfolgserlebnisse. Sensationell, wie er diesen Kopfball von Janulis mit einem super Reflex abwehrt. Zweite Hälfte und die geht wieder für die Kieler gut los. Dahmens Abschlag kommt wie ein Bumerang zurück. Kopfball, nochmal Kopfball, wieder Skripski mit der nächsten Klasse Vorbereitung und wieder Bernhardsson, 0:3. Doppelpack für den Schweden, 7. Saisontreffer. Die Störche dürfen weiter rechnen, rücken bis auf einen Punkt an Heidenheim, an den Relegationsplatz heran. Das 1:3 der Augsburger von Mounier in der Nachspielzeit ist nur noch Ergebniskosmetik. Kiel gewinnt und wahrt die Chance auf den Klassenerhalt. Um die Bundesliga zu kämpfen und in dieser Mannschaft zu spielen, macht mich glücklich. Natürlich sind wir in einer defensiven Situation, um den Klassenerhalt zu erreichen. Aber es ist eben so, wie es ist, und wir müssen das jetzt eben einfach schaffen. Kiel feiert nach dem 4:3 gegen Gladbach erstmals in dieser Saison 2 Siege in Serie. Die letzten beiden Gegner heißen Freiburg und Dortmund.
Und der Blick auf die Tabelle: Bayern München, deutscher Meister 2025. Für Leverkusen geht es um nichts mehr, dahinter aber tobt der spannende Kampf um Europa. In der zweiten Hälfte Wolfsburg auf der 12. Der VfL gab am Abend nach der Niederlage beim BVB gestern die Trennung von Trainer Ralf Hasenhüttl bekannt. Ja, und Spannung, wie gesagt, auch noch im Abstiegskampf: Heidenheim auf dem Relegationsplatz, Holstein Kiel nach dem zweiten Auswärtssieg der Saison, jetzt aber nur noch ein Pünktchen dahinter. Bochum bleibt Tabellenletzter.
Weiter geht's unter südlicher Sonne, zunächst auf dem Tennisplatz, aber nicht mit Spitzensport. Es fliegen in einer Mann-Frau-Mann-Dreierkonstellation ein paar Bälle, dann einige flirtende Blicke und dann ist über Nacht der eine verschollen. Klingt banal, ist aber bemerkenswert spannend. Aus dem seichten Stoff wird ein Krimi. Aus dem Urlaubsparadies ein Psycho-Universum, bei dem es mehr um düstere Ungewissheit als um knallharte Aufklärung geht. Heiko Rauber und Gregor Fossilius über den Film Islands, der am Donnerstag in die Kinos kommt.
Genau, Leute, achtet auf den Schwung. Weg mit dem Ball.
Tennistrainer auf Fuerteventura. Das klingt nach endlosem Sommer. Nicht so im Thriller Islands. Denn Tom ist desillusioniert, trinkt zu viel. Eine Frau reißt ihn aus der Alltagslethargie.
Ich möchte ein paar Tennisstunden buchen für meinen Sohn. Tom, richtig?
Tom freundet sich an mit der Familie, aber unter der Oberfläche brodelt es. Anne lockt mit Blicken und Gesten. Was hat die geheimnisvolle Femme Fatale vor?
Ein Drink.
Nach einem Trinkgelage der Männer verschwindet Vater Dave spurlos. Tom hat einen Filmriss.
Er wollte Dave ein Selfie machen, ist fast ausgerutscht.
Aus dem Tennislehrer wird jetzt unfreiwillig ein Detektiv, der gemeinsam mit Anne die Insel absucht. Und auch ein Verdächtiger.
Das ist seins.
Nicht genug damit. Einzelgänger Tom ist plötzlich auch Ersatzfamilienvater. Wäre es für ihn nicht besser, wenn Dave gar nicht mehr auftauchte? Ein Film auch über verpasste Chancen im Leben. Die verführerische Anne. Ist es Leidenschaft oder nur ein grausames Spiel mit dem angeschlagenen Tom?
Cremst du mir den Rücken ein?
Schön gefilmt, aber ausgerechnet die Kriminalgeschichte in Islands ist zäh und sorgt für Längen. Was bleibt, ist ein gut besetztes, vieldeutiges Drama über unterdrückte Sehnsüchte und menschliche Abgründe.
Was auch noch bleibt, ist das Wetter, Carsten. In welche Abgründe müssen wir denn da schauen?
Es sind gar keine so tiefen Abgründe, aber es geht kalt los in der neuen Woche. Die Luft kommt aus Skandinavien und die Höchsttemperaturen, die wir mit dieser nördlichen bis nordöstlichen Strömung bekommen, liegen etwa 4 bis 6 Grad unter denen der langjährigen Mittelwerte. Aber es kommt meistens trockene Luft, Wolkenfelder sind ab und zu dabei, aber nur wenige Regenschauer. Ganz im Gegensatz zum Süden Deutschlands, wo sich immer wieder Wolken aus Italien hineinmogeln. Hier bleibt es eher stark bewölkt und es wird in den nächsten Tagen immer wieder regnen. Wann wird es wärmer? In dieser Woche so gut wie gar nicht. Die Temperaturen klettern nur ganz langsam Richtung 16, 17, 18 Grad. Wenn wir in dieser Woche die 20 Grad noch sehen können, dann eventuell am nächsten Wochenende. Aber davor steht noch ein großes Fragezeichen. Wir schauen auf das aktuelle Wetter. Wie schon gesagt, im Süden Baden-Württembergs und Bayerns bleibt es stark bewölkt und dort gibt es weiterhin Regen. Der wird dann morgen im Verlauf des Tages aus Süden heraus auch wieder etwas stärker, wird aber kaum nördlich der Donau ankommen. Er bleibt also wirklich ganz im Süden. Ansonsten gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken, zum Teil auch dichtere Bewölkung und im Westen vereinzelt am Nachmittag kurze Regenschauer. Die Temperaturen heute Nacht 0 bis 8 Grad, tagsüber meistens 12 bis 17 Grad, unter den Dauerregenwolken im Süden nur 7 bis 10 Grad. Mit vielen Wolken und immer wieder auch mit Regenschauern geht es im Süden weiter bei 10 oder 11 Grad, ansonsten wenig Änderung. Ein Mix aus Sonne und Wolken bei Temperaturen bis zu 18 Grad.
Okay, so halbtiefe Abgründe also. Carsten Schwanke, herzlichen Dank. So, und damit beenden wir die Tagesthemenwoche. Weiter geht's hier im Ersten mit Kultur.
Im Magazin Titel, Thesen, Temperamente, unter anderem mit der Ausstellung Unbeschreiblich weiblich.
Wo es um Frauenbilder in der Kunst der DDR geht.
Morgen sagt Ihnen an dieser Stelle Ingo Zamperoni guten Abend. Und wir sagen jetzt Tschüss.
Tschüss.